Ein Franzose, glaube ich. Ne?
Genau, Dunant, ja. Schweizer.
Okay, Franzose. Ein Schweizer, gut.
Wir schneiden das raus, was richtig ist.
Ja, gerade so die Schnipsel noch drin lassen. Das war doch, ne? Du sagst genau. Deinen Namen und alles klar. Genau.
Ach was. Willkommen zu Ach was, dem ultimativen Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Das kommt dabei heraus, wenn der Marktforscher und Data Scientist Hans-Werner Klein und der Psychologe und Medienprofessor Thomas Wirth einen Blick hinter die Pixel werfen. Geschichten, die zu kennen sich lohnt.
Schönen guten Tag, wir begrüßen euch, wir begrüßen Sie zu einer neuen Folge von Ach was. Ich bin Hans-Werner Klein.
Und mein Name ist Thomas Wirth. Hallo.
Hallo Thomas, wir werden uns heute mit Zahlen beschäftigen. Bitte Zahlen, also nicht das Zahlen, sondern die Zahlen, wobei das Zahlen mit den Zahlen natürlich auch was zu tun hat. Wir werden als erstes uns damit beschäftigen, welche Geschichte die Zahlen haben, von Zahlen und vom Zahlen. Und welche Bedeutung das auch heutzutage, welche starke Bedeutung das heutzutage für Web und App hat. Es gibt eigentlich sowas wie ein Bedürfnis nach Zahlen. Wir stellen es auch fest, wenn wir ins Internet gucken, wenn wir dann mit Zahlen zum Beispiel von Social Media konfrontiert werden. Ich glaube, du hast da einige Beispiele bei den Experimenten, die du auch machst, zum Beispiel um unseren Podcast bekannt zu machen.
Wenn es darum geht, sich Gedanken darüber zu machen, was bedeuten Zahlen im Web, dann bin ich da sehr davon überzeugt, dass wir da sehr, sehr gut hinschauen müssen auf die Zahlen, die es dort gibt. Und es gibt dort auch einfach unglaublich viele Zahlen. Also wenn man sich das so anschaut, jede Plattform, auf der irgendetwas veröffentlicht wird, verwöhnt uns in Anführungsstrichen mit Informationen darüber, wie oft ist es abgerufen worden, wie oft ist das auf Twitter geteilt worden, wie viele Follower gibt es. Mhm. Und Inhalte werden im Netz sehr, sehr stark mit Zahlen gespickt. Jeder Influencer, jeder Mensch, der auf sozialen Medien unterwegs ist, ist plötzlich mit irgendwelchen Zahlen behängt. Mhm. Und zu verstehen, was die jetzt bedeuten, wie wichtig die sind, was die möglicherweise auch eben nicht bedeuten, das finde ich schon absolut zentral und wichtig. Deshalb finde ich das Thema Zahlen super interessant.
Wenn wir zum Beispiel in den Bereich reingehen von Zahlen für den Besuch von Webseiten, da gibt's jede Menge Indikatoren, wie die so schön heißen. Und die Bedeutung dieser Indikatoren scheint allen geläufig zu sein, weil die haben englische Namen, die sind aus englischen Begriffen abgeleitet und die übersetzt man und dann weiß man doch schon, was da los ist, ne?
Ja, ich glaube, ich ahne, was du raus willst. Ja, das sind diese Hits und Page-Views und Visitors und Unique Visitors und da gibt es einen ganzen Zoo von Indikatoren, die alle scheinbar etwas mit Reichweite zu tun haben.
Ne? Die haben scheinbar was mit Reichweite zu tun und mit denen kann man sich auch vortrefflich schmücken. Das sind so wie Federn, die man sich an den Hut steckt oder Dinge, die man sich um den Hals hängt, weil man zeigen will, wie toll und wie bedeutsam man ist. Ich will nur kurz ein Beispiel nennen. Das eine sind Views, also wie häufig wurde irgendwas angeguckt, eine Webseite zum Beispiel. Mhm. Und das nächste sind Visitors, also Besucher. Mhm. Und meistens als Unique Visitors bezeichnet, also als einmal gezählte Besucher. Also wenn ich 10-mal auf eine Webseite draufgegangen bin, damit habe ich dann 10 Besuche generiert in der Zählung. Mhm. Und wenn man hingeht und es tatsächlich erreichen kann, dass man sagt, wer war das denn eigentlich? Ach, das war der Hans-Werner Klein. Dann hat man nur einen Visitor.
Ja.
Und das ist schon ein Unterschied, ob jemand 10-mal bei mir war und etwas oder nichts gemacht hat oder ob 10 Leute einmal bei mir waren. Und eigentlich Zahlen sollen ja nicht nur irgendwie Zahlen sein, Schmuck oder dass es rumsteht in der Gegend, sondern die sollen eine Bedeutung haben oder haben eine Bedeutung, um zum Beispiel Entscheidungen daraus abzuleiten.
Absolut.
Das ist eine Sache, mit der wir uns heute beschäftigen werden.
Okay.
Wie vieles, mit dem wir uns beschäftigen, haben Zahlen und auch die Möglichkeit, irgendwas zu zählen, irgendwas festzuhalten, einen Ursprung, der noch vor dem Internet und sogar vor dem Entstehen von Computern auf die Welt gekommen sind, sozusagen.
Ja, das kann man bei Zahlen sicherlich sagen.
Ja, ja, und gerade auch mit bei den Dingen, mit denen wir uns heute beschäftigen, es geht auch ein bisschen um Statistik, das Bedürfnis, irgendwie Zahlen zu erheben. Wenn man ganz weit zurückgeht bis in das 14. vorchristliche Jahrhundert, wir gehen zu den Ägyptern, da gab es das unbändige Bedürfnis, als bürokratischen Akt zu zählen, zu messen und zu wiegen. Es war sozusagen eine Staatsangelegenheit, zu quantifizieren, also irgendwas in Zahlen zu bringen. Und da ging es um das Zählen der Bevölkerung. Es ging um das Wiegen, Messen der Ernte. Es wurden die Waffen gezählt, die man ausgegeben hat. Es wurden die Ausgaben und die Einnahmen gegenübergestellt. Man konnte Steuern berechnen und die natürlich auch einhalten. Das waren praktisch bürokratische Akte oder Staatsangelegenheiten der Pharaonen, um das Staatsgebilde einschätzen zu können und entsprechend auch finanzieren zu können. Und wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, eigentlich auch ein Akt, sagen wir mal, der Gerechtigkeit, der damit eingeführt wurde oder die damit eingeführt wurde, weil man kann das Ganze natürlich auch beliebig machen, Reiter losschicken durch das Land und über die Dörfer und einfach mal die Leute pressen und sagen, dann gib mir mal die Hälfte oder 9/10 von all dem, was du da gerade geerntet hast und weiter geht's. Steuern wurden berechnet aufgrund von bestimmten Zahlen, die erhoben wurden und waren damit auch ja, die Möglichkeit, dass man auf der einen Seite eine gewisse Gerechtigkeit einführt, auf der anderen Seite aber auch rechnen konnte, das heißt berechnen konnte, wie man den Staat als solches, das Heer, die Paläste und so weiter finanzieren konnte.
Ja, ich denke auch so Bauprojekte wie die Pyramiden kann man sich eigentlich nur vorstellen, wenn da irgendjemand dazu in der Lage ist zu zählen. Ja, wie viele Steine brauchen wir und wie viele Leute brauchen wir, um den Stein zu ziehen oder zu bewegen und wie lange sind die im Jahr an der Arbeit und was brauchen die am Tag, was verbrauchen die am Tag? Also absolut nachvollziehbar, dass mit solchen Großprojekten die Menschen sozusagen in eine Notwendigkeit gestellt werden, mit Zahlen zu arbeiten.
Das ist genau der Punkt. Was daraus erwächst, ist, dass man diese Zahlen ja nicht einfach so zum Schmuck rumstehen hat, wie die Anzahl der Follower oder, ja, Entschuldigung, wenn ich das so sage, dann ist ja auch eine Sache, mit der man sich schmücken kann. Ne? Ich habe 35.000 oder 350 Millionen, ne, wie viel war das? 35 Millionen. Follower oder Freunde von Popstars. Das ist schon jede Menge.
Ich glaube, das ist in etwa die Reichweite von des größten deutschen Influencers. Das ist ein Fußballer, dessen Name mir jetzt gerade nicht mehr einfällt.
Toni Kroos.
Ah ja, okay.
Toni Kroos war das,
genau. 35 Millionen Follower, Wahnsinn.
Unglaublich, ja. Davon konnte Sir John Sinclair eigentlich nur träumen. Er hat den Begriff Statistik in die englische Sprache eingeführt.
Aha. Ne? Das Wort irgendwie selbst ausgedacht?
Nee, das hat er nicht selbst ausgedacht, sondern er wollte praktisch den Status erheben.
Ach, ja? Status und daher Statistik.
Genau.
Tickt's. Ja, klar, natürlich.
Meistens wurde es im Plural, weil es gab nicht nur einen Status. Und weil die Pluralbildung von Status ein bisschen schwierig ist, hat er dann Statistik genommen. Nein, das ist Blödsinn. Er hat von Statistics gesprochen. Er hat sich mit dem Thema Bevölkerungsstatistik beschäftigt. Wir kommen gleich noch drauf, was es denn eigentlich ist und ob es noch andere Statistiken gibt. Und er hat diese Bevölkerungsstatistik auch für soziale Untersuchungen verwendet. Er hat zum Beispiel Umfragen gemacht. Er selbst stammt aus Schottland, war Großgrundbesitzer.
Hattest du ihn datiert, den Herrn Sinclair?
Der lebte von 1754 bis 1834. Also eine der interessanten Untersuchungen, die er machte, war, er hat die Menge des Glücks der Schotten erhoben. Ach. Das verdient sogar ein Ach was, glaube ich.
Ach was.
Also ja, du, diese moderne Geschichte, was ist eigentlich Glück und was ist die Menge des Glücks und wie erreiche ich es, dass meine Landsleute in Schottland glückliche Menschen sind? Was sind denn Bedingungen des Glücks? Er hat Umfragen dazu gemacht.
Okay.
Und dem nicht genug. Also wie gesagt, er war einer der Erfinder der Bevölkerungsstatistik. Er hat ein 21-bändiges Werk herausgegeben namens Statistical Account of Scotland.
Okay.
Und er war ein nahezu Besessener des Sammelns und Auswertens von Daten.
Wobei das mit dem Glück ja heute eigentlich, ich glaube, wieder im modern geworden ist. Oder es gibt ja diesen World Happiness Report.
Ganz genau.
Und Länder werden also irgendwie danach gerankt, wie glücklich die Menschen sind.
Mhm.
Und ich glaube, ein asiatischer Staat, weißt du welcher?
Bhutan.
Bhutan, genau. Mhm. Hat Glück der eigenen Bürger als erstes Ziel in die Verfassung sogar geschrieben. Was ich gar keine schlechte Idee finde.
Das hat eine alte Tradition. Ja. Sie wurden damit konfrontiert, dass sie bitte mal sagen sollten, was das Bruttosozialprodukt ihres Landes ist.
Mhm.
Es gab ein ziemliches Unverständnis ob dieser Zahl oder dieses Begehrens. Und da wurde gesagt, wir haben ganz andere Zahlen, nämlich wie glücklich sind nämlich die Menschen bei uns.
Mhm.
Ja, und es gibt einen Glücksminister, Und der reist auch umher, um darauf hinzuweisen, wie wichtig das Thema Glück für das Land Bhutan ist und nicht nur für das Land Bhutan.
Ein Glücksminister ist, finde ich, eine sehr gute Idee.
Hm.
Das hätten Sie jetzt bei der Regierungsbildung vielleicht auch sich mal überlegen sollten, einen Glücksminister zu ernennen.
Ja, das stimmt. Das nächste Mal.
Dass man Glück messen kann, ist für mich als jemand, der sich mit psychologischen Messinstrumenten auskennt, natürlich jetzt nicht so abwegig. Aber dass der das schon im 18. Jahrhundert gemacht hat, das finde ich bemerkenswert. Weil du kannst ja Glück nicht beobachten. Ja? Du kannst ja kein Glücksthermometer den Leuten in irgendeine Körperöffnung schieben und dann ablesen. Oder du musst ja irgendwie indirekt messen. Ne? Du kannst immer nur die Leute irgendwie fragen. Oder ja, das ist wirklich eine nicht beobachtbare, ne? Man sagt latent, ja, eine nicht beobachtbare Größe. Und das ist nicht einfach. Und dass der das damals schon gemacht hat, Chapeau. Ja.
Dieses 21-bändige Werk Statistical Account of Scotland gibt es noch heute zu sehen und man kann es einsehen, dieses Werk, denn 1834, also praktisch im Jahr seines Todes, war er beteiligt an der Gründung der Statistical Society of London. Die heißt heute Royal Statistical Society und wenn man auf die Webseite der Royal Statistical Society geht, hat man die Möglichkeit, nicht nur den Sir John Sinclair zu bewundern, ein Porträt von ihm, sondern auch sein 21-bändiges Werk einzusehen.
Wow.
Und dort kann man auch den Fragebogen, den Glücksfragebogen sehen.
Oh, super. Kann man auch Daten bekommen dort?
Du meinst Rohdaten?
Ja.
Die sind mir nicht begegnet, das ist aber eine gute Frage. Dass man praktisch mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, zu analysieren.
Wäre interessant, ne?
Ja, nochmal diese Werte analysiert.
Mhm.
Ich finde es immer wieder spannend, wie alt, welche Geschichte das Thema Statistik und der Umgang mit Zahlen hat.
Mhm.
Und da scheint mir auch ein gewisses Bedürfnis zu sein, die Wirklichkeit zu ordnen, zählbar zu machen. Ne? Darauf kann ich zählen. Daran kann ich mich halten. Das ist nicht
eine gewisse Notwendigkeit, die sich dann, glaube ich, zum Teil auch aus sehr unerfreulichen Zusammenhängen ergeben hat, wenn Leute dann Kriege von Zaun gebrochen haben und mussten dann irgendwann Hunderttausende von Leuten versorgen. Und dann im Prinzip kannst du das ja nur noch berechnen.
Mhm.
Wie weit können wir jetzt laufen? Wie lange halten wir hier noch aus?
Mhm.
Wie viele sind die? Wie viele sind wir? Ich glaube, dass das sicherlich da auch viel dazu beigetragen hat.
Mhm. Bevölkerungsstatistik. Wir haben jetzt das Werk, ein bisschen was von dem Werk von dem Herrn Sinclair gehört. Und was ist eigentlich Bevölkerungsstatistik und wie wird das gemacht? Naja, heute haben wir das auch noch. Das sind Volkszählungen, also wie viele Leute gibt es, in welcher Altersgruppe. Es werden gezählt Hochzeiten, Scheidungen, Geburten, Todesfälle und auch die Kriminalstatistik wird zur Bevölkerungsstatistik gerechnet. Und wie wird das Ganze ausgewertet? Es werden Häufigkeiten gezählt, also wie viele Hochzeiten gab es in bestimmten Zeitraum im Jahr, wie viele Scheidungen gab es und es werden Mittelwerte berechnet, also zum Beispiel das mittlere Sterbealter oder die mittlere Zeit von Hochzeit, Bescheidung und wie häufig das auftaucht. Das sind typische Statistiken einer Bevölkerungsstatistik, also beschreibende Auswertung. Und sozusagen der Gegenspieler, in Anführungszeichen, der Bevölkerungsstatistik ist die sogenannte mathematische Statistik. Das ist, kommt uns ein bisschen bekannter vor. Ne? Das sind jetzt so Forschende wie zum Beispiel der Herr Bernoulli, der Pierre-Simon Laplace, Karl-Friedrich Gauss oder im späten 19. Jahrhundert dann Karl Pearson. Und was die mathematische Statistik uns im Prinzip geschenkt hat, war, dass wir plötzlich rechnen konnten mit sogenannten Wahrscheinlichkeiten, dass nicht nur eine Bevölkerungsstatistik die Daten erhoben hat, wie viele Menschen es in welcher Kategorie gibt zum Beispiel, sondern dass Umfragen gestartet wurden. Gut, die Glücksumfrage von Sir Sinclair war da eine Ausnahme in der Bevölkerungsstatistik, dass Experimente gemacht werden konnten im naturwissenschaftlichen Bereich. Mhm. Wir hatten in einer der Folgen ja das Thema Experiment, da ging es um ein Experiment oder eine Urform des Experiments, das festgestellt werden sollte, was gegen Skorbut hilft.
Das war die Folge 5.
Genau.
Mit dem Titel Experimente. Na, da ist es ja AB-Tests, Multivariantentests, die normative Kraft des Faktischen. Da ging es um das Experimentieren mit Internet-Nutzerinnen und Nutzern, zum Teil ohne deren Wissen.
In dem Bereich gehören auch medizinische Versuchsreihen. Gerade zu diesem Zeitpunkt, wir sind im Dezember 2021, schon eine ganze Zeit lang wieder interessant im Zusammenhang mit der Pandemie. Mhm. Aber es geht auch um mehr. Es geht um das Sammeln von Daten. Es geht um das Klassifizieren von Daten, also Einordnen zu bestimmten Klassen, zu bestimmten Zusammenhängen. Es geht um das Beschreiben und um das Interpretieren. Es geht um Analysen, also mit mathematischen Methoden herausfinden, was denn zum Beispiel Gründe sind und Zusammenhänge sind. Mhm. Es geht um Vorhersagen, die sogenannte Prädiktion. Davon haben wir schon mal erzählt in einer der letzten Folgen. Und zwar, das ist die Folge 20 zum Thema Predictive Policing. Da haben wir uns mit der Vorhersage beschäftigt, inwieweit man sowas machen kann. Es geht um Schlussfolgerungen und es geht um einen Punkt, der immer wieder diskutiert wird unter Statistikern, nämlich um das Thema Signifikanz und die Bedeutsamkeit von Unterschieden.
Also da kommt man in den Bereich, wo dann mithilfe statistischer Daten oder Informationen nicht nur Dinge beschrieben werden, sondern da werden dann am Ende Entscheidungen getroffen. Das ist ja im Grunde das, was die Sache dann auch wirklich interessant macht.
Wir haben uns also angeguckt, das Bedürfnis nach Zahlen insgesamt. Wir haben uns angeguckt, das Bedürfnis nach Bedeutung der Zahlen. Und das nächste haben wir genannt, das Bedürfnis, die Bedeutung aus den Zahlen als Grundlage für Entscheidungen zu nutzen. Wenn ich einfach nur sehe, wie viele Menschen wie alt sind, dann beschreibe ich das Ganze. Ne? Und wenn ich wissen möchte, welche Bedeutung das hat, muss ich schon mal tiefer in die Zahlen einsteigen und mir angucken, was könnte denn eigentlich eine Bedeutung sein. Aber wenn ich dann Entscheidungen treffen will, muss ich eine gewisse Sicherheit haben, dass die Entscheidungen, die ich treffe, von den Zahlen auch gestützt sind und nicht nur gerade einer Laune entspringen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir das tatsächlich auch mit entsprechenden mathematischen Methoden rausbekommen können, ob eine Zahl eine Bedeutung hat, welche Bedeutung und eine Grundlage für eine Entscheidung sein kann.
Wobei vielleicht noch so eine Fußnote dazu, wobei für uns als Statistiker es überhaupt nicht ungewöhnlich ist, sondern eigentlich eher die Regel, dass wir mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und das unterscheidet, glaube ich, jemanden, der statistisch gebildet ist, oder diese Sensibilität für diese Wahrscheinlichkeiten hat, von jemandem, der wissen möchte, was ist wahr. Ne? Also das ist so eine, für mich so ein Kontrast oder so ein Gegensatz. Die Menschen, die die Wahrheit unbedingt haben wollen und dafür eine sozusagen positive Entscheidung, die drehen sehr schnell ab Richtung Verschwörungstheorie, weil die nicht mehr dazu in der Lage sind, eine einmal für wahr gehaltene Überzeugung wieder aufzugeben. Und sobald du sagst, es sind nur Wahrscheinlichkeiten, kannst du im Grunde jede Aussage und jede Überzeugung auch wieder verlassen, weil es immer eine Restwahrscheinlichkeit gibt, dass sie falsch ist.
Das merken wir ja schon bei der Wettervorhersage, ne? Es scheint irgendwie kein Determinismus zu geben zwischen der Wettervorhersage und dem, was tatsächlich passiert.
Und dem Wetter, ja.
Es ist, es gibt ja diesen alten Witz, die Niederschlagsmenge morgen wird sich zwischen 2 und 5 Millimetern bewegen und die Temperatur bei 27,3 Grad. Und übermorgen sagen wir Ihnen dann, für welchen Ort das zutreffend war.
Ja, genau.
Was ich bei der Beschäftigung mit dem Thema auch in der Geschichte noch weiter rausgefunden habe, ich mache das ganze Thema schon seit Anfang der 80er und werde dann doch immer wieder überrascht, wenn ich in die Geschichte reingehe der Statistik. Und zwar gab es eine heftige Auseinandersetzung im 16., 17. Jahrhundert zwischen denjenigen, die Mittelwerte verwendeten und gesagt haben, das reicht, wir müssen nicht wissen, ob es irgendeine Abweichung gibt. Das Wichtige ist der Mittelwert, weil in dem Mittelwert haben wir eine gewisse Art von Bestimmtheit. Im Mittelwert drückt sich Gottes Wille aus und alles, was davon abweicht, von dieser Norm, stört Gottes Weltenplan.
Also Mittelwert oder Durchschnitt, ne? Also für die Hörerinnen und Hörer, der Mittelwert ist ja schon quasi der Fachausdruck, aber das ist aber eigentlich der Mittelwert, der Durchschnitt von irgendwas. Ne?
Genau.
Die Durchschnittsnote zum Beispiel.
Ja, oder die Durchschnittsgröße.
Durchschnittsgröße, oder sowas, genau. Ne? Das nennt man dann Mittelwert.
Im Durchschnitt erkennt man Gottes Willen und erkennt darin auch den Idealtypus eines Menschen, eines Tieres, von Niederschlag, von Temperatur oder von all dem.
Das war eine, okay, und was haben die anderen gesagt? Du hast gesagt, es gab eine Kontroverse.
Als Darwin erkannt hat, dass es sowas gibt wie eine Abweichung und diese Abweichung auch eine Bedeutung hat. Die Entwicklung der Arten hätte ja nicht stattfinden können, wenn man sagt, okay, es gibt einen Idealtypus, das ist ein Fink zum Beispiel, und dieser Fink hat bestimmte Ausprägungen und das, was dann abweicht, eine andere Form des Schnabels oder eine andere Form von Flügeln oder Kopfform, das ist eine Abweichung von der Norm, stört Gottes Weltenplan, und sowas darf es eigentlich gar nicht geben. Diese Variation stellt dann einen eigenen Typus dar, eine eigene Vogelart zum Beispiel.
Mir kommt bei der Frage, ob der Mittelwert ausreicht, kommen mir immer solche Beispiele in den Sinn, die man statistische Ausreißer nennt. Ja, also wenn du dann irgendwie, du hast ja normalerweise dann, wenn du Daten hast, den Mittelwert, der irgendwie den typischen, sozusagen das Typische beschreibt. Gibt es noch andere Werte, mit denen man das machen könnte, aber der Mittelwert ist, sagen wir mal, intuitiv nachvollziehbar. Und dann gibt es da noch so Outlier oder so ganz merkwürdige Werte, die es eigentlich gar nicht geben darf. Und die kann man jetzt entweder behandeln als Müll und sagen, ne, also komm, die schmeißen wir mal raus. Damit können wir nichts anfangen. Die machen uns eventuell unseren Mittelwert sogar kaputt. Die stören uns unsere, ne, weil die Mittelwerte anfällig sind für solche Extremwerte. Das verändert den Mittelwert sehr stark. Oder sie können eine sehr, sehr interessante und wichtige Information sein. Also dieser einzelne Ausreißer, mit dem irgendetwas Merkwürdiges passiert ist, sodass er jetzt weit ab vom Mittelwert liegt, den guckt man sich eigentlich auch an und versucht zu verstehen, was ist denn da eigentlich passiert?
Die helfen, die Wirklichkeit zu beschreiben. Zum Beispiel Kirchenbücher sind typische Mittelwert- bzw. beschreibende Bücher. Das ist aber, wenn man mehr erfahren will und wenn man Gründe zum Beispiel versucht zu analysieren und herauszufinden, nicht ausreichend. Es ist einfach nur eine Beschreibung. Der Mehrwert entsteht, wenn man sich der Variation zuwendet. So wurde zum Beispiel gegründet am 17.12.1664 die Londoner Todesursachstatistik. Und zwar von einem Unternehmen wurde die durchgeführt in London. Und zwar
Daten sind das neue Öl.
Daten sind das neue Öl, 1664 auch schon. Eine Firma, die heißt Parrish Clarks. in London gegründet. Das waren Unternehmen, die sich mit dieser Erhebung der Londoner Todesursachenstatistik beschäftigt hat, hat die auch ausgewertet. Und das ist eine Sache, dass man sagt, da ist jemand gestorben, und die andere Sache ist, woran denn? Also, dass man die Ursachen versucht herauszufinden und dass man herausfindet, was ist denn die Variation in den verschiedenen Londoner Stadtteilen zum Beispiel? Gibt es da auf der einen Seite ja einen bestimmten Mittelwert, aber wie groß ist die Variation? Wie alt sind die Menschen jüngstens, wenn sie sterben, oder ältestens, wenn sie sterben?
Ich würde gerne noch was fragen zu dir, zu dieser Firma. Das fände ich jetzt schon sehr verblüffend, dass du gesagt hast, das ist eine Firma, die sich mit diesen Sterbedaten sozusagen, ja, das klang so, dass das Data Scientists waren, die sich diese Daten genommen haben und daraus dann irgendwie verwertbare Informationen für Firmen oder für die Regierung generiert, die sie dann verkaufen konnten. War das so?
Die waren im Auftrag der Stadt London unterwegs, ja.
Ah, okay.
Um sich zum Beispiel um das Thema zu kümmern, wie gesund sind denn Stadtteile?
Aber tatsächlich als Datenwissenschaftler.
Als Datenwissenschaftler, so will, ne? Also okay. Soweit man Datenwissenschaftler sein konnte.
Okay, verstehe.
Man hat es damals nicht leicht, da kommen wir gleich noch hin, mit Statistik und mit dem, was man konnte. Mhm. Und die konnten schon sehr viel Geld zu verdienen.
Das wäre jetzt so die Frage. Deshalb, das Geschäftsmodell ist mir dabei natürlich durch den Kopf. Also an wen kann man solche, aber wenn du sagst, die waren von der öffentlichen Hand quasi finanziert, das ist ja sozusagen ein Geschäftsmodell.
Ne? Das ist ein Geschäftsmodell, genau.
Verstanden. Mhm.
Und nochmal jetzt der Vergleich, also wir haben Kirchenbücher auf der einen Seite mit dem an Mittelwerten oder an der einfachen Beschreibung orientiert. Wir haben die Todesursachenstatistik, die ein bisschen genauer graben will. Und dann haben wir auch noch sowas wie Kriegsstatistiken. Mhm. Da kennen wir auch Kirchenbücher ähnliche Statistiken. So viele Soldaten wurden eingesetzt, so viele Soldaten sind in welchem Abschnitt der Front gestorben, erschossen worden oder
ja,
sonst.
Das war ja mein Verdacht. Ne?
Ja.
Ich habe es tatsächlich aber nicht recherchiert, aber mein Verdacht war, dass da unter Umständen, weil da ja auch mathematisch gebildete Leute waren in dem Offizierskurs, dass das sicherlich ein Anlass war, warum man mit der Statistik und dem Rechnen da angefangen hat. Und da kann man auch den, wie soll man sagen, den Benefit vielleicht auch sich konstruieren, wenn man sich überlegt, jemand hat so Informationen, was passiert statistisch mit einem bestimmten Gefecht, wenn ich jetzt vorgehe und die Artillerie in einer bestimmten Distanz, und wie viele Leute werden dann überleben und wie viele werden da sterben.
Genau.
So makaber das ist, kann aber da ja der Benefit einer solchen Berechnung doch relativ direkt dann rauskommen. Ne? Wir verlieren weniger Leute, wir gewinnen vielleicht und die anderen verlieren.
Sollte man meinen, dass man daran interessiert ist. Es gibt einen bekannten, fast schon berühmten Fall, zumindest unter Statistikern oder Leuten, die sich damit beschäftigen. Und dieser Fall hat auch einen Namen, nämlich Florence Nightingale. Den meisten Menschen bekannt als die Erfinderin, Entwicklerin einer systematischen Ausbildung von Krankenschwestern. Der Anlass war der Krimkrieg. Sie stellte fest, dass dort die Datenerfassung, was passiert denn da eigentlich, um zum Beispiel den Nachschub zu organisieren, um aber auch das Krankenwesen und das Verletztenwesen zu organisieren und zu verbessern. Die Datenerfassung war einfach mangelhaft. Medizinische Daten waren schwer zu kriegen und es interessierte niemanden. Was die Florence Nightingale gemacht hat, ist, dass sie regelmäßig Berichte geschickt hat nach London und auch darauf hingewiesen hat, hier fehlen Daten, ich habe selbst Daten erhoben und guckt mal, solche Bedeutung hat das. Die Wirkung kaum eine. Sie ist dann auf die Idee gekommen, dass, später hat das mal jemand ausgedrückt, und zwar der Daniel Kahneman, der hat gesagt, ich habe noch nie gesehen, wie jemand sich von einer Zahl hat überzeugen lassen, aber von dem Bild und der Darstellung einer Zahl, von der Visualisierung, davon lassen sich Menschen überzeugen. Sie hat genau das gemacht. Sie hat eine Art von Diagramm entwickelt, das wird heute genannt das Polar Area Diagramm, wir werden es in den Shownotes haben.
Ja.
Und das zeigt sehr deutlich auf, dass im Krimkrieg die wenigsten Soldaten gestorben sind durch direkte Einwirkung, zum Beispiel Schüsse oder Stiche oder Schädeltraumata von Gewalt, sondern durch die mangelnden hygienischen Zustände in den Krankenhäusern, in den Lazaretten. Und das hat sie...
Und es war wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten immer so.
Es war schon
immer so. Niemand hat es bemerkt. Ne?
Genau.
Mhm. Ja.
Weil sie als Krankenschwestern natürlich was unternehmen wollte, was machen wollte. Sie konnte nicht sagen, wir beenden jetzt den Krieg. Das beschließe ich mal als Florence Nightingale. Auch darin, in diese Richtung hat sie gewirkt. Aber sie hat diese Diagramme gemalt. Das war 1854, 1855 schon.
Mhm.
Und ist... mit diesen Diagrammen dann zur Generalität nach London gefahren und hat das vorgestellt, auch königlichen Gremien, und hat gesagt, schaut bitte genau hin. Das sind die Toten, die wirklich Kriegseinwirkungen haben, und das sind die Toten, dass wir mangelnde hygienische Umstände haben. Wir haben keine Möglichkeit, entsprechend Wunden auszuwaschen, zu desinfizieren. Alle die Dinge, die schon zu der Zeit bekannt waren, nichts von dem existiert. Es waren Dreckslöcher, in denen die Soldaten dann untergebracht waren, und man konnte den praktisch nur beim, ich sag's mal so deutlich, Krepieren zugucken.
Okay.
Das hat dann die Generalität so gewaltig aufgerührt, dass sie zusammen mit der Florence Nightingale ein Team wieder auf die Krim geschickt hat, das mit entsprechenden Geldmitteln ausgestattet war, die die hygienischen Bedingungen verbessert haben, und es führte tatsächlich zu einem bedeutsamen Rückgang von Toten auf der Krim.
Was ein schönes, auch zugleich eine schöne Parabel ist, wenn man so will, dafür, wie man mit solchen Zahlen dann am Ende vielleicht die richtigen Entscheidungen treffen kann.
Genau.
Und die Welt in einer bestimmten Weise verändern.
Aber dafür reicht es nicht aus, dass man die Zahlen berichtet.
Mhm.
Oder dass man Anführungszeichen Statistiken macht, sondern man muss Schlüsse ziehen. Man muss drüber nachdenken.
Mhm. Und auch der Zwischenschritt, den du jetzt genannt hast, also die Zahlen sozusagen, das kenne ich natürlich auch aus meiner Praxis, und du auch, Harvey, dieses, man muss jetzt für die Entscheider, ja, für den Vorstand oder für die Executive-Ebene Zahlen aufbereiten, und zwar schön bunt. Und so, dass man es versteht, ja, das Ganze einfach machen, vorstandskompatibel, sodass die dann sagen, irgendwas, Entscheidungen abnicken, das kenne ich natürlich, das ist, glaube ich, auch was Typisches. Ja. Also typische Aufgabe, die man auch hat, wenn man sich mit Zahlen und Statistik beschäftigt, jetzt nicht im Wissenschaftlichen, sondern in dem Bereich, in dem man, sagen wir mal, in Dritte, also Entscheider von irgendwelchen Firmen oder Regierungsentscheider, dazu bewegen will, das Richtige zu tun.
Und dafür reicht es nicht aus, dass man irgendwie was berichtet, sondern dass man darauf eingeht, welche Umstände haben wir denn? Unter welchen Umständen sind die Zahlen erhoben worden, die Daten erhoben worden? Haben die Daten eine gewisse Qualität, oder ist das, was da gemessen werden sollte, auch da wirklich tatsächlich gemessen worden, und wie zuverlässig ist es gemessen worden? Die Fachbegriffe dazu heißen Validität, also wie gültig sind eigentlich die Daten, sind die gut erhoben worden? Und Reliabilität, das heißt zuverlässig. Zuverlässigkeit bedeutet, wenn ein Mensch die Daten nochmal erhebt, kommt das Gleiche dabei raus. Oder wenn unterschiedliche Menschen diese Daten erheben, kommt da das Gleiche raus, dasselbe raus? Oder ist die Varianz, also die Unterschiedlichkeit in sowohl dem einen Menschen, der mehrmals das Ganze bewertet, riesengroß, und wenn das unterschiedliche Menschen sind, auch riesengroß, dann sagt man, es mag vielleicht ein gültiges Konzept sein, was wir da messen, aber es ist nicht zuverlässig.
Ich versuche mir das gerade so vorzustellen an dem Beispiel, wenn jetzt Florence Nightingale ihre Zahlen von den jeweils von den Lazaretten bekommen hätte. Und die Chefs der Lazarette hätten aber zum Beispiel ein Interesse gehabt, dass ganz bestimmte, ja, also dass die Leute vielleicht dann doch eher im Gefecht gefallen sind, weil sie einfach nicht zugeben wollten, dass so viele bei ihnen im Nachhinein über die Klinge springen, weil sie sie nicht richtig behandeln können. Dann wäre das dann würde es die Zuverlässigkeit der Daten sehr stark beeinträchtigen.
Genau. Da kann auch eine ideologische Begründung eine Rolle spielen. Ist natürlich ganz toll für ein Land, dass es ganz viele Helden hat, die im Kampf sterben. Und ist nicht so toll
für ein Land. Wenn er schon mal tot ist, dann lass ihn, gut. Wenn er schon mal tot ist, dann lass ihn doch wenigstens als Helden fallen und nicht irgendwie im Dreck irgendwie an der Cholera verrecken. Das ist für die Hinterbliebenen viel, viel schönere Geschichte.
Er fiel im Kampf, hört sich dann heroischer an, als starb an einem Wundbrand und litt noch 3,5 Wochen. Wir hätten es verhindern können.
Sehr schönes Beispiel, okay.
Jetzt haben wir Variationen gehabt, wir haben Mittelwert gehabt. Du hast es schon gesagt, das Thema Wahrscheinlichkeiten. Nichts hat uns als Statistiker so weit von der Mathematik entfernt wie das Thema Wahrscheinlichkeiten. Es wurde sogar der Status einer Wissenschaft der Statistik aberkannt. Es sollte sogar so weit kommen, dass es nicht gelehrt werden durfte, weil wir als Statistiker beschäftigen uns ja mit der Wahrscheinlichkeit und nicht mit irgendwas, was tatsächlich so auch eintritt. Also ich weiß nicht, ob du es auch kennst. Ich habe ein paar Mal Kunden gehabt, die Mathematiker waren, und es gab kaum größere Missverständnisse zwischen den Mathematikern und mir. Also auch Leute, die sich mit Statistik nicht auskannten, konnten gar nicht so viele Probleme erkennen im Thema Wahrscheinlichkeit wie halt die Mathematiker. Hat aber auch einen bestimmten...
Ich kenne es tatsächlich. Ich kenne es auch, weil ich mal mit einem Mathematiker zusammen eine Statistik-Lehrveranstaltung gemacht habe.
Okay.
Da sind Welten aufeinander geprallt. Weil er sich dann aus der Statistik halt die Krümel gesucht hat, mit denen er als Mathematiker Spaß hatte. Und das fand ich aber nicht die wichtigen Krümel.
Und ja.
War das dann irgendwie für die Studenten, glaube ich, auch nicht ganz so leicht. Das war so ein Wechselbad. Aber es stimmt, glaube ich. Das ist die Fähigkeit, da steckt eine besondere Fähigkeit dahinter, die man auch Psychologen oder Sozialwissenschaftlern allgemein nachsagt, nämlich die Fähigkeit mit Unbestimmtheit oder Wahrscheinlichkeiten oder nicht exakt definierten Begriffen und also mit solchen Dingen umzugehen und sich dabei einigermaßen wohlzufühlen. Und das macht Mathematiker, glaube ich, nicht. Und Physiker auch, so die knallharten Naturwissenschaftler, die kriegen da, glaube ich, auch eher Schwierigkeiten.
Ein bisschen traurig ist es, dass die ersten, die sich mit dem Thema Wahrscheinlichkeit beschäftigt haben, wie zum Beispiel der Girolamo Cardano, ein Italiener, der hat gelebt 1501 bis 1576. Er war Mathematiker dazu auch noch. Er war Physiker, also Renaissance-Physiker. Und damit hat er nicht so viel Geld verdienen können. Aber er konnte Spielern in seiner Zeit gute Tipps geben zum Thema Wahrscheinlichkeit. Also wenn bestimmte Karten gefallen waren, wie wahrscheinlich es dann war, dass die anderen Karten noch fielen oder gezogen wurden. Zeitsprung jetzt und Ortsprung, Las Vegas. Dort gibt es immer noch Schilder, dass es verboten ist, in den Casinos Karten zu zählen.
Oh nee, man darf keine Karten zählen?
Nee.
Das ist doch die einzige Chance, die ich habe als Spieler.
Ja, also,
das heißt, es ist verboten, Intelligenz zu benutzen sozusagen.
Genau.
Du musst dich bitteschön wie ein Brathühnchen verhalten, dass man einfach... Okay.
Wir springen aber jetzt von der Jetztzeit wieder zurück, und zwar aus dem 16. Jahrhundert in das 17., 18. Jahrhundert zu dem Abraham de Moivre. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Doctrine of Chance or a Method for Calculating the Probability of Events in Play.
Ach, direkt im Spiel, direkt
genau.
Spiel jetzt. Habe ich noch nie gehört, den Namen.
Eigentlich wollte er sich mit dem Thema beschäftigen, überhaupt Wahrscheinlichkeiten anzuwenden. Ne? Also wo kann es überhaupt eine Rolle spielen? Und er war fasziniert von dem Thema, hat allerdings dann nicht so viel, so gut seinen Lebensunterhalt damit verdienen können. Und er bot Zockern mathematisch-statistische Hilfe gegen Geld an.
Also die haben immer, das waren sozusagen die Brains immer, und die haben sich dann aber nicht getraut, in den Ring zu gehen oder in den Dschungel, da wo dann wirklich gespielt wird. Da sind sie nicht rein. Sie haben nur das Wissen geliefert.
Ja, da gibt es auch eine Erklärung für. Und zwar, das waren praktisch wirklich die Brains. Das waren die Wissenschaftler, die sich auf der einen Seite nicht, ja, die sich auf der einen Seite zu fein waren, aber auch nicht diese Chuzpe mitbrachten, sondern eher ängstlich waren, ob das, was sie da ausgerechnet haben, auch entsprechend rübergebracht werden konnte und sie das verteidigen konnten, wenn sie entsprechend angeklagt wurden.
Ja.
Wenn man natürlich dann auch sehr misstrauisch war, warum hat jetzt jemand denn jetzt gewonnen oder wiederholt gewonnen und über lange Zeit. Denn so vom etwa 14. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung in Ägypten ist das Würfeln erfunden worden, bis halt in die Zeit der Renaissance, also ins 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert rein, galt das Würfeln und die Ergebnisse des Würfeln nicht als Zufall, sondern als Gottes Wille.
Also das hätte ich jetzt geraten.
Aus bestimmten Gründen eintritt.
So wie der Mittelwert, da holt man dann.
Genau.
Da macht man dann eine göttliche, was Göttliches draus.
Mhm, genau. Okay, das ist das Thema Wahrscheinlichkeiten, Ereignisse, die Auftretenshäufigkeit von bestimmten Ereignissen und auch die Notwendigkeit, diese Wahrscheinlichkeiten zu interpretieren. Und wir haben dann natürlich auch noch die Notwendigkeit, dass wir ja bestimmte Darstellungen auch von Wahrscheinlichkeiten geben müssen. Mhm. Häufigkeiten lassen sich sehr einfach darstellen. Das ist eine übersichtliche Darstellung. Aber wie stellt man Wahrscheinlichkeiten dar? Weil da gibt es sozusagen Grauzonen, da gibt es Nebelbereiche. Das kann im Bereich von A bis B liegen. Und das lässt sich schlechter visualisieren als eine reine Häufigkeit.
Ja, stimmt. Das heißt, du hast, wenn du jetzt zum Beispiel einen, nehmen wir mal das Beispiel mit den Wahlprognosen, du schätzt den Prozentanteil einer bestimmten politischen Partei und dann sagst, dann siehst du in deiner Grafik, naja gut, die kriegen jetzt eine Prognose von 10%, aber was eigentlich dahinter steckt, ist ja, dass man da Intervalle schätzt, dass da Wahrscheinlichkeitsintervalle stecken.
Genau.
Wo man sagt, naja, also mit den Daten, die wir jetzt haben, da können wir vermuten, dass die Partei mit 95%iger Wahrscheinlichkeit zwischen 8% und 12% liegt. Und das ist nicht so schön zu visualisieren, das ist richtig, ja.
Nee. Und wenn dann gefragt wird, ja, wie viel erreichen denn jetzt, wie viel erreicht denn jetzt die AfD? Und du sagst ja, nach dem, was wir gemessen haben, zwischen 7,5% und 12,5%. Ja, das ist nicht befriedigend.
Ja, wie jetzt?
Was denn jetzt? 7,5 oder? Genau. Ja, also wahrscheinlich 10. Ja, was denn jetzt?
Ja.
Ne, das ist, das klingt jetzt lustig, aber sagen wir mal, wenn man mit Zahlen nicht so gut umgehen kann und lieber deterministische Zahlen haben möchte, ist man da, liegt man da ganz auf einer falschen Ecke oder denkt, na, das kann ja nicht funktionieren. Obwohl auch in dem Fall, also wenn es darum geht, zum Beispiel Verteilungen zu berechnen oder auch Anzahlen zu nehmen, wusstest du übrigens, dass Hunde Eier legen können?
Ach, jetzt hast du mich aber schachmatt gesetzt. Moment. Hunde können Eier legen.
Ja, Hunde können Eier legen. Und zwar Hühnereier.
Nee, das ist mir neu. Wieso?
Stell mir vor, du hast eine Speisekammer. Diese Speisekammer enthält, nur einfach mal so zum Rechnen, 2 Eier und 2 Steaks.
Okay.
Das heißt, du hast 50% Eier und 50% Steaks in dieser Speisekammer. Jetzt wischt dir der Hund da rein und frisst ein Steak.
Ja. Dann sind die Eier sozusagen mehr geworden.
Dann hast du nur noch ein Steak und du hast 2 Eier. Das heißt, plötzlich hast du 67% Eier und nur 33% Steaks.
Mhm.
Wenn du nur die Prozentzahlen nimmst, ist es von 50% auf 67% gestiegen. Und damit muss mit dem, der Hund geht in die Speisekammer und kommt wieder raus. Und die Eier haben sich vermehrt, sind also 67% geworden. Doch der Schluss naheliegend, dass
gibt
Hunde
es
Eier legen können.
Ja. Ich denke, dass diese, das ist ein schönes Spielchen. Und ich denke, dass es ganz viele Leute gibt im Moment, die, wenn es um so Fragen geht, wie viele Geimpfte sind denn auf Intensivstation und wie hoch ist denn der Anteil der Ungeimpften mit was weiß ich, die infiziert werden, dass es da gerade in dieser, ne, wir haben ja die Pandemie und alle sind plötzlich Statistiker und alle bilden sich ihre Urteile aufgrund von irgendwelchen Zahlen, Bruchstücken, die ihnen irgendwo in der Presse oder in irgendeinem sozialen Medium entgegenfliegen und schlussfolgern dann aber auch daraus irgendwelches dummes Zeug. Ja.
Wobei es, gut, ich sag mal jetzt was zur Verteidigung. Es ist recht komplex, es ist recht komplex und man sehnt sich nach nicht Ambiguität, nicht nach Uneindeutigkeit, sondern nach Eindeutigkeit.
Ja.
Und deshalb möchte man auch das selber irgendwie verstanden haben und versucht dann Abkürzungen. Und da ist diese Abkürzung, Hund geht in Speisekammer rein und kommt wieder raus und anstatt 50% sind 67% Eier drin, ist der Kurzschluss gegeben, dass es auch irgendwie dafür einen Grund geben muss. Ja, das ist doch unverständlich. Und natürlich kann ein Hund keine Eier legen, aber wie kommt das denn überhaupt? Und schon kommt, ich weiß nicht, esoterisch mit da rein, wie denn jetzt die Eier mehr geworden sind. Ja? Mhm. Und die Steaks weniger.
Ja, aber
ein Stück gefressen.
Aber ich weiß nicht, ob ich bereit bin, das verteidigen zu lassen.
Weil ich habe es probiert.
Okay. Weil das an der Stelle etwas ist, was man, also was, sagen wir mal, so zum gesunden Menschenverstand oder zum Weltwissen gehören sollte, dass wenn man jetzt in solche Bereiche geht, in denen so gebrochene über mehrere, wie soll man sagen, so komplex zusammengesetzte Zahlen sind, die aus bestimmten Stichproben kommen, in einer Zeitreihe, die in einem ganz bestimmten Kontext einen ganz bestimmten Messwert produzieren, der dann mit einem anderen Messwert verglichen wird, also der aus einer anderen Stichprobe kommt, die ein anderes Alter hat mit einer anderen. Ne? Also das ist ja alles sehr, sehr, wirklich sehr komplex, die Hintergründe. Und dass man da eigentlich sich in dem Moment dann nach meinem Verständnis vernünftig verhält, wenn man sagt, man glaubt den Leuten, die das können, mit solchen Zahlen irgendwie modellieren und rechnen. Und dann hört man mal, was die denn so sagen, bevor man da seine eigenen Überzeugungen bildet und dann sich die Schnipsel sucht, die Überzeugungen bestätigen und das war's dann. So ist es ja im Moment.
Genau. Ja? Und man muss immer darüber nachdenken, ich sage wirklich bewusst, man muss darüber nachdenken, wir haben es in dem Fall nicht mit Autoritäten zu tun, die Kraft der Wassersuppe irgendwas sagen können und alle Menschen müssen es glauben, sondern wir haben es mit Experten zu tun, mit Leuten, die sich in dem Gebiet auskennen.
Ja, das ist diese Sache mit den Meinungen. Ne? Es gibt ja immer viele Meinungen und so ist es halt nicht. Nein, es gibt zwar Wahrscheinlichkeiten, ne? Es gibt diese, du hast es Ambiguität genannt, es gibt zwar sozusagen immer Mehrdeutigkeiten und es gibt bestimmte, sagen wir mal, Korridore, in denen sich bestimmte Werte aufhalten können, aber es geht nicht um Meinungen. Das ist Käse. Es geht nicht um Meinungen.
Und die Frage, die ich dann stelle, ist, stell dir vor, dein Auto, für das du etwa 45.000 Euro bezahlt hast, das hat merkwürdige Geräusche im Motor. Wo würdest du dein Auto hinbringen? In die Werkstatt mit Experten? Ja. Oder zu einer Autorität, die schon 3 YouTube-Videos veröffentlicht hat und glaubt, auf die Entfernung feststellen zu können, natürlich zu einem geringeren Preis, aber 100% sicher, was Autos haben. Dafür müssen sie noch niemals hören, was es hat, sondern die wissen es ganz bestimmt. Nee, ja, mit unseren Autos gehen die in die Werkstatt, aber mit unseren Körpern gehen wir zu irgendwelchen YouTube-Wissenschaftlern.
Ja, ja. Oder der hört dann das Klopfen und sagt, das ist, das ist ein Klopfen. Das Bill Gates hat da irgendwie
einen Chip eingebaut.
In den Sprit. Bill Gates verunreinigt den Sprit, das wissen wir ja. Das wissen wir ja. Und die Presse berichtet es einfach nicht. Ja? Wenn du das noch nie gehört hast, ist kein Wunder, weil die Presse es nicht berichtet. Ja. Okay, aber da kommen wir, glaube ich, vielleicht sollten wir nochmal wirklich eine Folge Verschwörungstheorie machen, HW.
Also es ist wirklich nicht einfach. Das hat auch das Beispiel gezeigt mit dem Hund, der Eier legen kann. Sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es muss was geben wie, ich nenne mal den englischen Begriff Data Literacy. Mhm. Und das bedeutet, dass man lernt, Daten zu lesen. Genau wie man Mathematik lernt, wie man Rechnen, Schreiben, Lesen lernt, muss es auch sowas geben wie das Umgehen mit Zahlen, das Umgehen mit Daten.
Mhm. Wobei Literacy, glaube ich, wörtlich übersetzt Bildung heißt, ne, oder?
Ja.
Das wäre dann sowas wie Datenbildung. Ja. Und da bin ich auch davon überzeugt, Datenkompetenz, dass es bei uns im Lande möglich ist, dass Kinder 12 oder 13 Jahre auf die Schule gehen, auch dabei von Mathematikern fleißig geknetet werden in ihrem Verständnis von Zahlen, aber danach immer noch nicht so richtige Datenkompetenz haben. Ist zumindest wäre jetzt so meine, sagen wir mal, ein bisschen reißerische Meinung dazu.
Apropos reißerisch. Ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn wir einem bestimmten reißerischen Blatt die Zahlen dieser Auswertung mit dem Hund, ich komme wieder drauf zurück, der Eier legen kann, verkaufen und die daraus eine Nachricht machen?
Ach.
Skandal oder Überraschung oder unglaublich, dieser Hund kann Eier legen und belegt von den Wissenschaftlern und.
Sie werden es nicht glauben.
Sie werden es nicht glauben. Auch noch eine Clickbait dahinter.
Ja, ja.
Wären das dann Fake News?
Na, ich würde sagen, ja, oder?
Naja, aber es gibt auch eine Statistik, die dahinter steht. Das Zahlen.
Ja, also jetzt bringst du mich ein bisschen in Verlegenheit, aber ich würde sagen, Fake News sind auch noch Fake News, wenn sie mit Hilfe von unvollständig verstandenen Zahlen unterlegt werden.
Mhm.
Und vielleicht sind das sogar gerade die besonders gefährlichen oder guten Fake News, also jetzt gut im Sinne von wirkungsvoll, wenn es denen gelingt, noch mit Pseudofakten, und das heißt ja heute zumeistens wirklich Zahlen und Statistiken, dann dazu arbeiten.
Mhm. Da kommen wir einmal in die Richtung, dass natürlich von denjenigen, die da schreiben, auch diese Zahlen verstanden sein müssen. Also nicht nur Schulkinder, sondern auch andere, die diese Kompetenz haben. Und diese Kompetenz gibt es natürlich. Es gibt Datenjournalisten, die sehr gute Auswertungen machen. Wir kommen aber auch zu dem Begriff der Fake News. Das kommt aus dem Latein, dieses Fake kommt aus dem lateinischen Facere, nämlich machen, tun. Das heißt, es sind Nachrichten, die gemacht sind. Keine Tatsachen, die tatsächlich aus der Wirklichkeit, Wahrheit, der wahrgenommenen Wirklichkeit und Wahrheit im Alltag entstehen oder durch Analysen, sondern die einfach gemacht worden sind.
Ja, und da gab es ja noch die alternativen Fakten. Erinnerst du dich bei, das war doch die Pressesprecherin von Donald Trump, die dann irgendwann, als rauskam, dass zu seiner Einweihung vor dem Kapitol viel, viel weniger Leute waren als bei Barack Obama, sie einfach mal alternative Fakten sich ausgedacht haben.
Genau.
Die hätten sie dann vielleicht auch noch mit Zahlen untermauern können.
Ja. Genau.
Okay.
Das gibt es dann auch. Also was bleibt als Fazit? Als Fazit bleibt nicht, und damit kann man mich wirklich auf die Palme treiben, der Ausspruch, glaube nur einer Statistik, die du selbst gefälscht hast. Kennst du den Spruch auch?
Ach, ja klar.
Oh Mann.
Er wird doch immer, das soll, glaube ich, Churchill gesagt haben, oder?
Ja.
Kennst du die Entstehungsgeschichte des Spruchs?
Ja, es ist nicht ganz sicher. Wie bei vielen Zitaten ist es nicht so sicher, wer es wirklich gesagt hat. Ich kenne die Geschichte, dass Churchill untergeschoben wurde, und zwar von Goebbels.
Ach, okay. Mhm.
Und zwar hat Churchill Analysen über die möglichen Angriffe und die Folgen der Angriffe der Deutschen, zum Beispiel über die V1 und die V2, also Raketenwaffen, ballistische Raketenwaffen, veröffentlicht haben, und dass die also nicht so wirkungsvoll waren, wie von den Deutschen behauptet. Und da soll dann Goebbels gesagt haben, glaube nur einer Statistik, die du selbst gefälscht hast. Wobei die innere Logik dieses Satzes man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen muss oder in den Hirnwindungen. Man soll also etwas glauben, was man selbst gefälscht hat. Das heißt, man soll auf sich selbst reinfallen.
Das ist schon eine eigenartige Konstruktion.
Ja.
Aber Harvey, ich glaube, dass so Leute wie der Donald Trump dazu in der Lage sind.
sich selbst.
Das ist sicherlich eine ganz besondere, da braucht es sicherlich eine ganz besondere mentale Voraussetzungen dafür. Mhm. Aber möglicherweise glaubt der Donald Trump wirklich, dass es einen Wahlbetrug gegeben hat. Dafür halte ich ihn fähig, das zu glauben.
So möchte ich diese Folge aber nicht beenden. Was haben wir denn noch zum Thema Internet und Web und Zahlen und was man da alles hören kann?
Ja, mir ist das nochmal, also eben zwei Dinge würde ich vielleicht noch loswerden an der Stelle. Das eine ist das mit dem, wie wird das eigentlich, wie funktioniert das eigentlich mit dieser Data Literacy? Und ich glaube wirklich, dass es einen Bereich des Wissens und Verstehens von Daten und Visualisierungen und auch der Art und Weise, wie Daten entstehen, auch wie sie besonders auch im Web, zum Beispiel auch interaktiv in sogenannten Dashboards, ja, in Armaturenbrettern dargestellt werden, dass es da ein Verständnis davon geben kann, ohne dass man einen Mathematiklehrer hat, der einem vorher das Ganze mühsam beigebracht hat.
Bin ich bei dir, ja.
Na? Ich habe auch meine Lehrveranstaltung, die mal angewandte Statistik hieß, umbenannt in Datenanalyse und Visualisierung, weil ich nicht möchte, dass man das verwechselt, dass man also denkt, es gehe jetzt um die Statistik, weil die Statistik ja auch nach Mathe irgendwie riecht. Ja? Es geht aber nicht um Mathe, es geht irgendwie um Denken und Verstehen. Das ist das Erste, was ich gerne loswerden würde. Mhm. Und das wird nicht gelehrt an unseren Schulen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ne? Sondern da wird Mathe gelehrt. Und das ist ein Problem.
Ja.
Und das Zweite, was ich vielleicht abschließend nochmal unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben kann, einfach als Gedanke, worüber haben wir jetzt eigentlich geredet? Warum müssen wir da so viel drüber reden? Über Zahlen und über Statistik und wofür ist das denn eigentlich gut? Nochmal der Hinweis, dass wir im Moment mit Zahlen eingedeckt werden. Von nicht nur aus den Medien, direkt von irgendwelchen Meldungen, die gerade mal wieder sagen, wie ist die Inzidenzrate und wie ist der R-Wert von diesem Coronavirus, sondern alle Inhalte, die wir im Netz sehen, sind mit Zahlen gespickt. Mhm. Es gibt ein Buch von einem Herrn Stern, der hat 100, das heißt Social Media Metrics, der sammelt 100 Metriken, also 100 Messwerte, die, sagen wir mal, gebräuchlich sind in dem Bereich Social Media Management. Und ein anderes Beispiel, das ich noch abschließend vielleicht kurz erklären kann. Es gibt eine Plattform, die heißt Goodreads. Und als ich eben gerade, während wir uns so miteinander unterhalten haben, und ich mich auch auf die Folge vorbereitet habe, so ein kleines bisschen, als ich mir da gerade dieses Buch von Jim Stern angeschaut habe, da kann ich jetzt gerade unserem Publikum mal die Zahlen nennen, die man zu diesem Buch findet. Das hat also 3,48 Punkte und 19% haben also 5 Punkte gegeben, 28% 4, 35% 3, 14% 2, 2% 1 Punkt. 83% der Leute haben es gemocht. Es gibt 154 Bewertungen, 17 Reviews von 386 Menschen und 134 Mal ist es online gelesen worden. Und bei dieser Aufgabe ist es sogar von 326 Menschen gelesen worden. Und es hat, ja genau, 154 Ratings, 17 Reviews. Es gehört zu dem Genre Social Science, Social Media, wo man 11 Nutzer hat, im Business 9 User, im Non-Fiction 6 User. Also ich bin mit gefühlt 20 verschiedenen Kennwerten um diesen Inhalt herum konfrontiert. Genauso wie jeder, den ich sehe auf irgendeinem sozialen Medium, jeder Kanal, den ich dort sehe, mich verwöhnt mit Zahlen, wie viele Follower gibt es, wie viele, ja, also wie oft wird ein Bild geliked, wie oft wird ein Kanal abonniert und wir sind also mit diesen Zahlen permanent konfrontiert und es gibt auch Studien, da könnte man nochmal vielleicht auch in der Folge mal drauf eingehen, wie Menschen mit diesen Zahlen arbeiten, wie die das wahrnehmen, weil wir nehmen das natürlich alles wahr und bilden uns unsere Urteile. Es macht einen großen Unterschied, ob ich jemanden sehe mit 10 Followern, mit 150, mit 5000 oder mit 2 Millionen. Das ist etwas, damit konstruieren wir unsere Welt. Und dann sollten wir bitteschön auch verstehen, wie Zahlen funktionieren und was dann beim Konstruieren der Welt eventuell schiefgehen kann, wenn mit den Zahlen etwas nicht stimmt. Ja, also mit diesen flammenden Worten würde ich mich heute, glaube ich, verabschieden, sonst hätte ich jetzt nichts mehr anzumerken, Harry.
Ich hätte auch nichts mehr zu, Achtung, erzählen. Besser wird's nicht, ne? Ich danke für deine Beiträge wieder. Das hat's wieder lebendig gemacht, noch lebendiger gemacht. Und verabschiede mich jetzt von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, und ich danke für die Erzählung, Harvey. Und verabschiede mich auch. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Und jetzt kommt noch Musik.
Das war Ach was, der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm. Und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Ach was ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ach was.